Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir machen weiter heute mit Identifikation und Authentisierung. Wir haben letzte Woche im Rahmen dieses Kapitels Verschlüsselung uns nochmal mit der Echtheit von Nachrichten beschäftigt, die darauf beruhen, dass man eine spezielle kryptografische Hash-Funktion verwendet, die also die Nachricht unabhängig von ihrer Länge auf einen Digest herunterkocht, der eine feste Länge hat, je nachdem, welches Verfahren man verwendet, Größenordnung 128, 160 Byte. Und da haben wir die beiden Hash-Funktionen MD5 und SHH1 erwähnt, die beide nach wie vor so ein bisschen Standardfunktion besitzen. Diese Hash-Funktion muss dann natürlich zusätzlich noch mit einem entweder symmetrischen oder asymmetrischen Schlüssel verschlüsselt werden, um dann die Funktion einer Garantie der Echtheit, also der Unverfälschtheit der Nachricht zu liefern. Damit weiß man dann eigentlich auch schon, zumindest im Falle eines asymmetrischen Verschlüsselungsverfahrens, wenn das dann also mit dem privaten Schlüssel des Absenders signiert wurde, weiß man auch, dass das von diesem Absender kam. Darüber hinaus leistet aber eine digitale Unterschrift noch einiges mehr, insbesondere auch die Untrennbarkeit der Unterschrift von dem Dokument, was durch die Unterschrift sozusagen, deren Echtheit durch die Unterschrift anerkannt wurde. Und das alles ist in dem Digital Signature Standard niedergelegt, der in den 90er Jahren von der amerikanischen Standardisierungsbehörde so definiert wurde. Damit das alles funktioniert, braucht man entsprechende Unterstützung, dass insbesondere auch diese Beschaffung des öffentlichen Schlüssels des Empfängers relativ komfortabel und für die Benutzer mehr oder minder transparent abläuft. Und dafür muss eine sogenannte Public Key Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden, die genau diese Funktion hat, nämlich diese öffentlichen Schlüssel zu verwalten und auch Zertifikate abzugeben, dass dieser spezielle Schlüssel jetzt der öffentliche Schlüssel einer ganz konkreten natürlichen Person ist. Und deswegen gibt es solche Stellen, die diese Zertifizierungen vornehmen und die ihrerseits wieder von einer übergeordneten Stelle zertifiziert sein muss, woraus sich dann so eine ganze Hierarchie von Zertifizierungsstellen ergibt. Das aktuelle Thema ist jetzt Identifikation und Authentisierung, das heißt, wie kann man sich gegenüber einem System, mit dem man rechnen möchte, authentisieren. Man muss sich erst identifizieren, das heißt sagen, wer man ist, und dann muss man beweisen, dass man derjenige ist, der man vorgibt zu sein. Und dieser zweite Schritt ist eben gerade die Authentisierung. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Wir haben das, dass man sich gut merken kann, so zusammengefasst, was man ist, was man hat, was man weiß. Was man ist, sind dann die biometrischen Merkmale, wobei im Moment besonders Fingerabdrücke en vogue sind, weil sie eben häufig schon auf den Notebooks zur Verfügung stehen. Andere Möglichkeiten der wenig intrusiven Biometrieverfahren sind Iris-Erkennung, auch mit einer relativ hohen Trefferrate und wo man eben auch lediglich eine kleine Kamera benötigt. Was man hat, wären dann ausgehändigte Gegenstände, dazu gehören auch Schlüssel oder Chipkarten, die dann zusätzlich noch mit Pins und anderen Möglichkeiten gesichert werden können, dass sie also auch dass auch ein Verlust dieses Gegenstands kein Problem darstellt. Und das Dritte, was man weiß, waren eben die vereinbarten Fakten. Und das ist in den meisten Fällen ein String, der irgendwann mal vereinbart wurde zwischen dem Benutzer und dem System und den wir alle unter dem Namen Passwort oder meistens auch wiederverwendbares Passwort kennen. Und das haben wir diskutiert, wie so ein typischer Passwortmechanismus aussieht, dass also die Passwörter dann mit so einer speziellen Einwegfunktion, zum Beispiel Crypt, gehasht oder verschlüsselt werden, abgebildet werden in einen anderen String, wobei zur Sicherstellung, dass nicht zwei Leute, die jetzt das gleiche Passwort gewählt haben, dann auch das gleiche verschlüsselte Passwort haben, noch dieses Salt hinzugefügt wird, was ein zufälliger Bitstring ist, der zum Zeitpunkt der Passwortgenerierung mit erzeugt wird und dann auch mit abgelegt wird. Passwortattacken sind dann erfolgreich, wenn die Benutzer Wörter der natürlichen Sprache oder auch Eigennamen einer bestimmten Sprache als Passwort benutzen, weil es dann nämlich einem Angreifer gelingt, einfach durch Einwegverschlüsselung eines kompletten Wörterbuchs dieses verschlüsselte Wörterbuch gegen die Passworttabelle zu vergleichen und dann bei Übereinstimmung an einer bestimmten Stelle dann eben das Passwort erraten zu haben. Deswegen ist es ganz wichtig, dass Sie in Ihre Passwörter möglichst viele Zeichenketten wählen, die nicht irgendwo im Wörterbuch drin stehen, also zumindest Kombinationen aus Zeichen, Ziffern und Sonderzeichen verwenden und dass das Passwort mindestens 8 Zeichen lang sein sollte. So, und an der Stelle machen wir jetzt mal weiter. Grundsätzliche Passwortprobleme bestehen darin, dass sie manchmal weitergegeben werden, was man nicht tun sollte, weil eben ein Passwort etwas ist, was genau einer Person zugeordnet ist. Sie sollten nicht erraten werden können und wenn Sie Ihr Passwort eingeben, dann sollten Sie aufpassen, dass Ihnen keiner über die Schulter schaut. Kein Mensch und auch keine Kamera, weil zunehmend werden ja auch öffentliche Räume mit Kameras überwacht und insofern könnte da auch für jemanden, der dieses Band dann abspielt, dieses Videoband abspielt, könnte erkennbar sein, welches Passwort Sie da eingeben. Das grundsätzliche Problem, dass man es mit häufig vielen Passwörtern zu tun hat, die man sich in der Regel nicht alle merken kann, weil ja außerdem noch die Anforderung besteht, für jede unterschiedliche Funktion ein eigenes Passwort zu generieren und zu verwenden. Das lösen die meisten Leute dadurch, dass sie sich das entsprechende Passwort dann auf irgendwelche gelben Zettel schreiben und an gut sichtbarer Stelle befestigen. Das ist natürlich nicht gemeint, also jeder muss da kreativ sein, in welcher Weise er die verschiedenen Passwörter einerseits sich merken kann und andererseits aber auch nicht zu leicht anderen Leuten zugänglich macht. Mit Social Engineering ist gemeint, dass Leute versuchen, etwa durch einen Telefonanruf oder durch eine E-Mail unter der Vorgabe der IT-Abteilung anzugehören, von ihnen verlangt, dass sie ihr Passwort auf einen ganz bestimmten Wert setzen oder irgendwie zurücksetzen auf einen Nullstring oder etwas Ähnliches, was sie natürlich nicht machen sollten, weil keine IT-Abteilung wird das von ihnen verlangen. Und wenn es doch mal vorkommen sollte, dann können sie sich ja per Rückruf absichern, ob das ernst gemeint war. Ein weiteres Problem besteht darin, dass Softwaresysteme häufig, die also auch so einen Passwortmechanismus beinhalten, dazu gehören auch Betriebssysteme oder Datenbanksysteme, mit einem Default-Passwort ausgeliefert werden, das in der Dokumentation der Software drin steht und aus irgendwelchen psychologischen Gründen manchmal über Jahrzehnte hinweg nicht auf einen echten Wert gesetzt wurden, sondern die bleiben in dem Initialzustand, sodass viele Hackerangriffe deswegen erfolgreich waren, weil sie einfach dieses Initialpasswort eines Softwaresystems ausprobiert haben und es funktionierte. Also bei dem Betriebssystem VMS von Digital Equipment war es standardmäßig immer auf VAX VMS gesetzt und wenn man das probiert hat, hat man in vielen Fällen erfolgreich Zugang gefunden. Ja, und dann gibt es natürlich spezielle Software-Tools, Passwort-Cracker, die erstens mal diese Wörterbuchattacke machen, aber darüber hinaus eben noch viele andere typische Passwörter ausprobieren. Und wenn man die auf eine größere Passwortliste anwendet, dann sind die in der Regel zumindest bei einigen erfolgreich. Man kann sich ein bisschen durch Ausprobieren schützen, wenn man einfach so einen Passwort-Cracker ausbremst, in dem Sinne, dass jede Überprüfung oder jeder Login-Versuch, also zunächst mal muss man natürlich die Passwortliste gegen Lesen schützen, sodass also einer, der versucht, so ein Passwort zu erraten, dies nur dadurch tun kann, indem er wirklich in der Login-Prozedur unterschiedliche Strings ausprobiert. Und an der Stelle könnte man dann einfach so eine Verzögerung einbauen, dass auf diese Art und Weise nur alle Sekunde ein neues Passwort ausprobiert werden kann. Und dann ist es halt schwierig, 100.000 verschiedene Passwörter alle auszuprobieren, weil das einfach zu lang dauern würde. Also man kann so eine Zeitverzögerung einbauen, die man vielleicht bei jedem Fehlversuch steigern kann. Was man aber häufig macht, ist, dass man nach n vergeblichen Versuchen dann einfach so ein Aussperren durchführt, dass der Bildschirm gesperrt wird oder die ganze Leitung gesperrt wird. Was aber auch wiederum schlecht ist, weil wenn Ihnen ein Kommilitone dann einen Streich spielen will, Ihre User-ID wird er wohl kennen, dann wird er halt versuchen, sich dreimal mit dem natürlich nicht bekannten falschen Passwort einzuloggen und dann hat er Ihren Account gesperrt. Ist auch irgendwie nicht so angenehm. Üblicherweise werden solche Sachen auch ins Logbuch des Systems eingetragen, sodass man zumindest später oder hinterher herausfinden kann, wer was wo oder wer vielleicht nicht, aber an welcher Stelle welche Versuche hier gemacht wurden. Also grundsätzlich nochmal zu Passwörtern, das ist auch so ein Punkt, Bildschirmecho bei der Passworteingabe sollte ausgeschaltet werden. Natürlich sollte, wenn Sie den String eintippen, dieser String im Klartext nicht erscheinen. Die Meinungen gehen auseinander, ob jetzt, während Sie etwas eintippen, gar nichts auf dem Bildschirm erscheinen sollte oder ob irgendwelche schwarzen Punkte oder Sternchen erscheinen sollte. Was ist Ihre Meinung? Was würden Sie bevorzugen?
Lieber gar nichts sehen, weil dann kann man auch nicht auf die Länge des Passwortes schließen.
Okay.
Dann müsste man es schon genau hinhören, wie auf die Länge.
Ist ein Argument. Sind Sie auch der Meinung? Ja, das glaube ich weniger, aber das Argument gegen ein komplettes Ausschalten des Bildschirmechos ist, dass man dann halt, wenn man irgendwie eine Tastatur hat, die nicht so richtig funktioniert, dass man dann auch nicht erkennt, ob irgendwie ein Tastendruck erfolgreich war oder ob man aus Versehen zweimal drauf gedrückt hat. Das sieht man halt nur, wenn man das Feedback in Form von irgendwelchen schwarzen Punkten oder Sternchen bekommt. Aber natürlich ist das Argument richtig, dass man dann weiß, wie lange das Passwort ist, wenn man diese Sternchen ausgibt. So, dann sollten Sie Passwörter häufig ändern. Es gibt auch Systeme, die erzwingen das. Und da reicht es häufig auch nicht aus, dass man jetzt sich zwei Passwörter merkt, die man alternierend benutzt, also alle zwei Monate oder wann Sie gezwungen werden, Ihr Passwort zu ändern, sondern viele Systeme sperren Ihr Passwort, das Sie mal verwendet haben, merken sich das also, sodass Sie ein jemals verwendetes Passwort nicht wiederverwenden können, sich wirklich was komplett Neues ausdenken müssen. Dann sollten Sie unterschiedliche Passwörter für unterschiedliche Systeme verwenden. Sie sollten zum Beispiel Ihr Login-Passwort und Ihr E-Mail-Account-Zugangspasswort nicht auf denselben Wert setzen, denn wenn Sie verschiedene Passwörter haben und es gelingt einem Angreifer, dann hat er eben nur einen Teilerfolg erzielt. Wenn Sie jedoch ein Standardpasswort für alle Situationen haben, um sich die Sache einfach zu machen, dann ist, wenn dieses Passwort erraten wurde, dann natürlich alles offen. Es sind auch Fälle passiert, dass ein als sehr sicher geltender Rechner nur deswegen geknackt wurde, weil ein Rechner, der nebendran stand und unsicher war, von denselben Leuten administriert wurde und die haben für den sicheren Rechner und für den unsicheren Rechner dasselbe Systemadministrator-Passwort verwendet, sodass auf diese Art und Weise dann auch das sichere System kompromittiert wurde, weil man über das unsichere System dieses Passwort rausgekriegt hat und die nicht in der Lage waren, sich zwei verschiedene Passwörter auszudenken. Auch das sind manchmal komische psychologische Effekte, die gerade auch bei kleinen Gruppen von Personen, also in einer kleinen Gruppe von Administratoren auftreten können. Darüber hatten wir schon gesprochen, Passwort nicht auf initialem Default-Wert belassen, hinreichend lang wählen und ja, das hier. Wie merken Sie sich Ihr Passwort? Was haben Sie für einen Trick? Irgendein Schema? Ja. Eine laufende Nummer musste man sich merken. Bitte? Der Name der Freundin, meinen Sie das ernst? Okay, hat Ihre Freundin so einen seltsamen Namen, dass er in keinem Wörterbuch steht? Also ich glaube, wir waren schon so weit, dass wir das als keine gute Wahl eingeschätzt haben. Bitte? Nee, also ein Tipp den oder eine Vorgehensweise, die viele benutzen, ist, dass man ein Gedicht, ein Liedtext, den man kennt, hernimmt und die Anfangsbuchstaben der ersten Wörter dieses Liedes beispielsweise verwendet. Das ist dann sieht aus wie eine zufällige Folge von Buchstaben, aber für Sie trotzdem leicht merkbar. Man kann auch die letzten Wörter eines Textes oder irgendeinen anderen Satz nehmen, den man sich gut merken kann und davon dann die Anfangszeichen oder die Endzeichen der jeweiligen Wörter nehmen. Und wenn Sie das noch garnieren mit zwei, drei Ziffern oder Sonderzeichen, dann haben Sie schon ein relativ gutes Passwort. Und können es sich außerdem noch gut merken. So, dann gibt es speziell bei Unix-Systemen ein paar Probleme, dass es Programme gibt, die gleichzeitig einen Account darstellen, wie zum Beispiel Finger oder Sync. Und die sollten auf jeden Fall passwortgeschützt sein. Dann gerade als Systemverwalter hat man es oft mit solchen offenen Accounts zu tun. In vielen Systemen gibt es so und so Accounts, die heißen Visitor oder Guest oder Open. Die sind dann überhaupt nicht mit einem Passwort versehen, sodass dann im Prinzip jeder das benutzen kann. Auch die sollte man vermeiden und sollte, selbst wenn man sowas hat, dann die trotzdem Passwort schützen und dieses Passwort dann dem jeweiligen Gast oder Besucher aushändigen. Auch die Anlage von Accounts, die man im Moment gerade noch nicht benötigt, sollten vermieden werden. Also man sollte möglichst keine schlafenden Accounts haben, sondern nur Accounts für Personen vorsehen, die auch wirklich mit diesem System arbeiten. Das heißt auch, dass nicht mehr benutzte Accounts erkannt und gelöscht werden sollten. Ja, alles andere hatten wir auch schon angesprochen. Gut, soweit zu den wiederverwendbaren Passwörtern, deren Problem ja nur darin besteht, dass sie wiederverwendbar sind. Würde man ein solches Passwort nur einmal verwenden dürfen, können, dann wäre ja das Bekanntwerden dieses Passworts kein Problem, weil es ja dann nach der ersten Benutzung durch Sie, wenn jemand anders das erfährt, ja seine Gültigkeit verloren hätte. Und diese Idee der Einmalpasswörter ist eine durchaus sinnvolle und wird meistens dann angewendet, wenn man beispielsweise von irgendeiner Stelle aus, sagen wir mal in einem Internetcafé in Caracas, Zugriff auf seine Dateien hier in Berlin haben möchte und eben diesem Rechner in diesem Internetcafé in Caracas nicht traut. Das heißt, man kann auch nicht jetzt man kann keine VPN-Verbindung aufbauen, man hat keine Secure Shell zur Verfügung, hat keine verlässliche, abgesicherte Verbindung von dort nach Berlin, die man aufbauen kann. Und deswegen kann man solche Einmalpasswörter verwenden, die letztlich darauf beruhen, dass sie sowohl an der Quelle als auch am Ziel bekannt sein müssen, aber trotzdem nur einmal verwendet werden dürfen. Und dazu hat man häufig technische Unterstützung, etwa hier diese Produkte von RSA beispielsweise. Also so ein kleiner tragbarer Rechner, den man an Schlüsselbund machen kann und der einen festen, gespeicherten, geheimen Wert hat, der auch auf der Zielseite bekannt ist und der dann mittels der aktuellen Zeit, Vorsicht, wieder ein Synchronisationsproblem und eines geheimen Algorithmus dann eine Zahl produziert, die als Passwort verwendet werden kann. Auf der anderen Seite haben wir dann ist der Algorithmus auch bekannt und der geheime Wert auch bekannt. Der kann dann die gleiche Zahl berechnen. Insofern hat man dieses gemeinsame Geheimnis etabliert. Man kann auch statt einer Uhr, also sozusagen das Einmalpasswort aus der Zeit abzuleiten, kann man auch vom System her eine Zahl erzeugen lassen, ein sogenanntes Challenge, die der Benutzer dann zusammen mit einer PIN in dieses kleine Checkkartengerätchen eingibt, woraus dann das Gerät mithilfe eines bekannten, also an Quelle und Ziel bekannten Algorithmus, eine Antwortzahl berechnet, die dann als Passwort verwendet werden kann. Das nennt man auch Challenge-Response-Verfahren. Am allereinfachsten ist es, wenn Sie mit einem Zettel rumlaufen. Das ist dann so ähnlich wie diese TAN-Liste, die Sie beim Online-Banking von Ihrer Bank bekommen. Wenn Sie ins Ausland verreisen, dann lassen Sie sich so eine Liste von Einmalpasswörtern geben, ausdrucken. Und jedes Mal, wenn Sie sich mit Ihrem System dann zu Hause verbinden wollen, dann können Sie eines dieser Passwörter verwenden, was dann aber kein zweites Mal verwenden werden kann, weil Sie müssen sie dann einzeln durchstreichen. Sie müssen natürlich gut auf den Zettel aufpassen, sonst haben Sie auch wieder ein Problem. Noch besser sind Sie dran, wenn Sie solche Smartcards verwenden. Unsere Chipkarte hier von der TU Berlin ist auch so eine Smartcard. Da ist also ein kleiner Prozessor drauf. 8 oder 16-Bit-Technologie. Man kann auf diesen Smartcards einen geheimen Schlüssel, der auch nicht auslesbar ist und nur, also praktisch die Karte nicht verlässt, speichern. Die Karte kann selbst asymmetrische Verschlüsselung durchführen, kann also auch eine digitale Unterschrift leisten und kann für Authentisierungszwecke, zum Beispiel auch für Homebanking, verwendet werden. Neben dem normalen arithmetischen Prozessor können zusätzlich noch kryptografische Koprozessoren da drauf gepackt sein, um eben solche speziellen Verschlüsselungsfunktionen wie DES oder RSA zu beschleunigen. Das ist eine andere Möglichkeit, so ein kleiner USB-Stick, den man sich auch an den Schlüsselbund hängen kann, mit dem man in der Lage ist, zum Beispiel so ein Schlüsselpaar zu erzeugen, digital zu unterschreiben und eben damit beliebige Authentisierungsfunktionen durchzuführen. Wir haben schon bei der Diskussion der symmetrischen versus asymmetrischen Systeme, Verschlüsselungsverfahren darüber gesprochen, dass häufig eben Client und Server oder Sender und Empfänger ein erstes Mal Kontakt aufnehmen müssen und dann in der Lage sein müssen, einen Schlüssel, einen gemeinsamen Schlüssel auszutauschen, der dann für die nachfolgende Kommunikation benutzt werden kann. Eine Möglichkeit besteht darin, dass man eben asymmetrische Verfahren verwendet, um diesen symmetrischen Schlüssel erstmal auszutauschen. Eine andere Möglichkeit ist, dass man eine vertrauenswürdige dritte Partei hat, an die man sich wendet, wenn man mit jemand anders kommunizieren will, dass die sozusagen für die beiden Partner jetzt einen Schlüssel generieren, der dann anschließend für die wechselseitige Kommunikation verwendet werden kann. Und damit wollen wir uns jetzt befassen, weil das auch die Grundlage ist für andere Authentisierungsverfahren, die insbesondere in großen verteilten Systemen verwendet werden und mittlerweile auch in Windows-Systemen so implementiert sind. Wir gehen also davon aus, dass wir so einen Authentisierungsserver haben, der uns hilft, individuelle Kommunikationsbeziehungen in der Weise zu unterstützen, dass er eben jeweils für so eine beabsichtigte Kommunikation einen Schlüssel generiert und auf sichere Art und Weise für die Verteilung sorgt. Wir haben also hier unseren Sender A und seinen Kommunikationspartner B und haben einen vertrauenswürdigen Authentisierungsdienst als Dritten. Das Verfahren, was auf Roger Needham und Michael Schroeder zurückgeht und den nach wie vor noch den Kern von aufwendigeren Verfahren, die wir noch sehen werden, darstellt. Dieses Verfahren sieht so aus, dass vor Aufnahme der Kommunikation sich A an den Authentisierungsdienst wendet und sagt, du hör mal, ich möchte gern mit B kommunizieren, besorg mir mal einen Schlüssel. Dazu schickt er eine Nachricht, in der natürlich er als Absender drin steht, der gewünschte Kommunikationspartner und eine Zufallszahl RA, die er kurz bevor er die Nachricht verschickt, erzeugt, eine sogenannte Nonce, eine, ja, bedeutet eigentlich nicht mehr als eine Zufallszahl, die nur einmal verwendet wird. Und der Authentisierungsdienst antwortet ihm daraufhin, indem er, eins muss man noch dazu sagen, vorher haben, um den Authentisierungsdienst überhaupt benutzen zu können, alle, die ihn benutzen, mit diesem Authentisierungsdienst einen gemeinsamen Schlüssel ausgetauscht. Das heißt, A hat einen gemeinsamen Schlüssel mit dem Authentisierungsdienst, nämlich den Schlüssel SA, und B hat auch einen Schlüssel, der schon vorab existiert, aber nicht alle Partner untereinander haben einen symmetrischen Schlüssel, sondern nur mit diesem Authentisierungsdienst. So, und verschlüsselt mit diesem symmetrischen Schlüssel zwischen A und dem Server wird nun eine Nachricht geschickt, die wiederum diesen Zufallswert enthält. Daran kann A erkennen, aha, dies ist eine Antwort auf genau diese Nachricht, die ich ihm geschickt habe, sonst wüsste er ja diese Zufallszahl nicht. Dann steckt in dieser Nachricht drin etwas, was verschlüsselt ist mit dem symmetrischen Schlüssel, den der Server mit B gemeinsam hat. Das heißt, das hier kann A gar nicht lesen, wenn er das zurückbekommt. Und ein von dem Authentisierungsdienst frisch erzeugter neuer Schlüssel SC, den A zur Kommunikation mit B verwenden soll. Was er also lesen kann, wenn er diese Nachricht erhält, weil er ja im Besitz dieses symmetrischen Schlüssels SA ist, ist diese Zufallszahl, die kommt ja von ihm, die dient ihm nur zur Bestätigung, dass es eine Antwort auf diese Sache ist, und dieser Sitzungsschlüssel, um den er ja gebeten hat. Das hier ist für ihn ein String, von dem er zwar weiß, was da drin steht, den er aber nicht lesen kann, weil er den Schlüssel dazu nicht kennt. Wenn er diese Nachricht empfangen hat, dann schickt er genau diesen Teil hier, mit dem er nichts anfangen kann, an den Kommunikationspartner B. B kann aber was damit anfangen, weil B ist ja im Besitz dieses gemeinsamen Schlüssels SB, den B mit dem Authentisierungsdienst vorher ausgetauscht hat. Und B entschlüsselt also diese Nachricht, erkennt daran, aha, da will ein A mit mir kommunizieren. Und die zweite Komponente ist der gemeinsame Sitzungsschlüssel, den ich zur Kommunikation mit A verwenden soll. Um jetzt die Kommunikation zu etablieren und es mal auszuprobieren, schickt B in einem Schritt 4 eine Zufallszahl, RB, wieder so eine Nonce, verschlüsselt mit dem gerade empfangenen Sitzungsschlüssel SC zurück an A. A empfängt die Nachricht, ist ja auch schon im Besitz dieses Schlüssels SC, den hat er ja hier erhalten. Dann modifiziert er diese RB-Funktion, diese Zufallszahl, er zieht zum Beispiel 1 ab oder zählt 1 dazu und schickt es sozusagen als Bestätigung wieder zurück. Und daran kann B erkennen, aha, er hat diese Zufallszahl erhalten. Das ist also eine Bestätigung auch, dass diese Antwort eine frische ist und auf diese Versendung dieser Zufallszahl sich bezieht. Und damit hat das Handshake stattgefunden und anschließend können dann A und B diesen Schlüssel SC für eine symmetrisch abgesicherte Kommunikation verwenden. Okay? Ja? Das Problem ist, dass er ihn praktisch zwingen will, dieses RB zu lesen, zu modifizieren und zurückschicken, weil sonst wäre ja die Nachricht dieselbe wie die Nachricht. Sonst noch Fragen? Kerberos ist ein Authentisierungsdienst, der, weiß nicht, in den 80er Jahren, glaube ich schon, am MIT entwickelt wurde, zu einer Zeit, wo eben das verteilte Rechnen auf den Campi der US-Universitäten gang und gäbe wurde und wo man eben dann die Notwendigkeit sah, dass irgendwelche Leute irgendwo auf dem Campus irgendwelche Dienste in Anspruch nehmen wollen, an irgendwelchen Servern, die woanders stehen, und man dafür eine sichere Infrastruktur schaffen wollte. Man hat da ein größeres Projekt aufgesetzt für so ein verteiltes Rechnen, das Athena-Projekt, und Teil dieses Athena-Projekts war es eben, so ein Authentisierungsverfahren oder so ein Authentisierungsdienst zu entwickeln. Kerberos stand lange Jahre auch unter Exportverbot, wurde erst, glaube ich, unter Clinton 2000 oder 2001 aufgehoben. Es gab allerdings europäische Nachimplementierungen von Kerberos aus Schweden, soviel ich weiß. Gibt es auch heute noch, kann man heute noch benutzen, aber mittlerweile kann man auch den MIT Kerberos auf den MIT Kerberos zugreifen. Man möchte also verhindern, dass ein Benutzer sich für jemanden anderen ausgibt. Man möchte auch verhindern, dass Maschinen eine falsche Identität unterschoben wird. Man möchte verhindern, dass Nachrichten abgefangen werden können und wieder eingespeist werden können, um dadurch Zugang zu gewinnen. Und das Ganze sollte in einer Weise geschehen, dass der Benutzer wirklich so ein Single Sign-On machen kann. Das heißt, er meldet sich einmal an, ist dann authentisiert und muss sich ansonsten mit irgendwelchen Berechtigungen oder Passwörtern nicht mehr rumschlagen. Das soll also alles sozusagen automatisch unter der Decke stattfinden. Und es sollte skalierbar sein, das heißt auch bei den typischen Anzahlen von Rechnern, die man heute in so einer Universität hat, sollte es funktionieren. Und das sind ja zigtausende. So, Kerberos besitzt einen sogenannten Authentisierungsserver. Das ist so eine vertrauenswürdige Komponente, bei der sich jeder, der mit dem System arbeiten will, einmalig pro Sitzung anmeldet, mit Hilfe eines normalen Passworts. Aufgrund dieser Anmeldung erhält man ein sogenanntes Ticket, ein Session-Ticket, das man während dieser Sitzung immer vorlegen muss, wenn man irgendwelche Dienste in Anspruch nehmen will. Also man will E-Mail lesen, man will was drucken, man will auf Dateien im verteilten Dateisystem zugreifen. Alle diese Services bedürfen oder verlangen dieses Sitzungsticket. Und das Schöne ist, dass man eben als Benutzer davon gar nichts mitkriegt, sondern dass die Software das irgendwie automatisch durchführt. Um jetzt individuelle Dienste in Anspruch nehmen zu können, hat man noch eins draufgesetzt. Dafür gibt es nämlich einen Ticket-Granting-Server, an den man sich wenden muss, um jetzt zum Beispiel ein Drucker-Ticket zu kriegen oder ein E-Mail-Ticket zu kriegen. Und erst wenn man dieses service-spezifische Ticket hat, dann kann man sich an den Server wenden und kriegt dann den entsprechenden Dienst. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn hier vielleicht irgendwie so eine große Uni-Sommerfete stattfindet, dann müssen Sie ja auch vermutlich erstmal vorne Eintritt zahlen und kriegen dann ein Ticket oder einen Stempel auf die Hand. Das berechtigt Sie jetzt, in diesen internen Bereich einzutreten, aber dann dürfen Sie trotzdem jetzt nicht einfach an den Bierstand gehen und sich da Bier abholen oder ein Würstchen abholen, sondern dafür müssen Sie nochmal extra zahlen. Und dafür gibt es vielleicht irgendwo so eine Ticketbox, wo man sich entsprechende Tickets, kleine Zettelchen, Bons kauft, um jetzt eine Wurst zu kaufen oder ein Bier oder ein Cola oder irgendetwas anderes. Und so müssen Sie sich das hier vorstellen. Also der zentrale Eingang ist der Authentisierungsserver und dann gibt es diesen Ticket-Granting-Server. Das ist die Stelle, wo Sie die ganzen Bons kaufen können. Und wenn Sie dann die Bons haben, dann gehen Sie einfach zum Wurststand oder zum Bierstand und können diesen Bon da einlösen. Insgesamt muss man sich das dann also so vorstellen. Hier ist unser Client. Der meldet sich bei diesem Authentisierungsserver an. Der hat eine entsprechende Datenbank, in der Rechte, Passwörter und alles Mögliche da abgelegt sind. und schickt dann in ähnlicher Weise, wie wir das gerade bei dem Needham-Schröder-Protokoll gesehen haben, schickt dann dem Client ein Sitzungsticket zurück, was den Sitzungsschlüssel enthält. Für jeden Dienst, den der Client in Anspruch nehmen möchte, muss er sich dann anschließend an den Ticket Granting Server wenden. Davon gibt es mindestens einen, kann auch mehrere geben. Und gegenüber dem Ticket Granting Server muss er sich mit diesem Sitzungsticket hier ausweisen. Und dann kriegt er, je nachdem, was er für einen Dienst er angefordert hat, ein entsprechendes Service-Ticket und den dazugehörigen Service-Schlüssel zurück. Und den wiederum braucht er, das ist dann der Bon, den braucht er dann wiederum, um jetzt einen konkreten File-Server, Print-Server, E-Mail-Server ansprechen zu können und ihn nutzen zu dürfen. Diesen Dialog 1 mit dem Authentisierungsserver macht man also genau einmal pro Sitzung. Diesen Dialog 2 macht man einmal pro Servicetyp und diesen Dialog 3, den muss man für jede einzelne Service-Inanspruchnahme durchführen. Also jedes Mal, wenn Sie Ihre E-Mail abrufen, alle 10 Minuten oder ich weiß nicht wie oft, würde dann dieser Dialog stattfinden. Im Einzelnen, dieser erste Schritt hier, ich melde mich bei dem Authentisierungsserver an, läuft so ab, dass der Client an den Authentisierungsserver, deswegen hier der Pfeil, folgende Informationen schickt. Zum einen seinen eigenen Identifier. Zweitens den Identifier des gewünschten Ticket Granting Servers, also den Identifier von dem hier, davon kann es mehrere geben, deswegen gibt man deren Identität explizit an. Und einen aktuellen Zeitstempel. Hier werden immer Zeitstempel rumgeschickt, um solche Replay-Attacken zu vermeiden, dass irgendjemand mal so eine Nachricht abfängt und eine bestimmte Zeit später wieder einspielt. Dann würde man an der Nicht-Aktualität des Zeitstempels erkennen können, dass das so eine wieder eingespielte Nachricht ist. Das nimmt der Authentisierungsserver entgegen, diese Informationen, prüft dann die Identität des Benutzers und schickt diese Nachricht hier zurück. In dieser Nachricht steht drin ein Schlüssel, den der Authentisierungsserver gerade erzeugt hat und den der Benutzer C bitte zur Kommunikation mit dem Ticket Granting Server benutzen möge. Zweitens, nochmal zur Bestätigung, dieser Identifier des Ticket Granting Servers, ein erneuter Zeitstempel von ihm hier, vom Authentisierungsserver ausgestellt, eine Gültigkeitsdauer und ein Ticket, was für den Client sowas ist wie ein verschlossener Umschlag. Da steht auch irgendwas Verschlüsseltes drin, was ihn aber nicht groß interessiert, weil er kann sowieso nicht lesen. Aber das ist das, was er jedes Mal diesem Ticket-Granting-Server präsentieren muss, wie so eine Art Ausweis. Ich darf dich benutzen, weil der Authentisierungsserver hat mir dieses Ticket dafür ausgehändigt. Diese ganze Nachricht ist verschlüsselt und zwar mit einem Schlüssel, der aus dem Benutzerpasswort, was der Authentisierungsdienst natürlich kennt, abgeleitet ist. Der Client hat diesen Schlüssel nicht, aber da er natürlich sein Passwort auch kennt, kann er sich, weil das Verfahren mit dem jetzt aus dem Benutzerpasswort der Schlüssel abgeleitet ist, auch auf Client-Seite bekannt ist, kann er sich diesen selben Schlüssel auch ableiten. Das Schöne ist also, dass bei dieser Kommunikation kein Passwort über die Leitung gehen muss, weder in verschlüsselter noch in unverschlüsselter Form, sondern das Passwort, was hier bekannt ist und da bekannt ist, wird nur dazu verwendet, um mit einem gleichartigen Verfahren aus der Benutzer-ID einen Schlüssel abzuleiten. Die Lifetime hier beschreibt die Gültigkeitsdauer dieses Tickets. Das ist also auf irgendwie 24 Stunden oder sonst was gesetzt, auf eine vernünftige Zeit, die von dieser Sitzung nicht überschritten werden sollte, weil sonst kann man nichts mehr machen, weil das Ticket dann ungültig geworden ist. So, was steht jetzt in diesem Ticket drin? Das Ticket ist ja das, was der Benutzer diesem Ticket-Granting-Server immer in die Hand drücken muss und was ihn sozusagen ausweist als einen legitimen Benutzer. Da steht drin natürlich der Schlüssel, den der Authentisierungsserver erzeugt hat, damit dieser Client C mit diesem Ticket-Granting-Server kommunizieren kann. Dann steht drin das, was man die Credentials des Benutzers betrifft, das heißt sein systemweit eindeutiger Bezeichner, seine Netzadresse, also von welcher Stelle er sich gerade mit dem System unterhält, dann nochmal den Identifier von diesem Ticket-Granting-Server, der Zeitstempel zum Zeitpunkt, als der Authentisierungsserver dieses Ticket erstellt hat und die Gültigkeitsdauer des Tickets und das Ganze verschlüsselt mit einem Schlüssel, den nur dieser Ticket-Granting-Server kennt und vorher mit dem Authentisierungsserver ausgehandelt hat. Okay, soweit? Ja? Normal TCP. Das ist wir kommen noch drauf, also das ist eingebettet in diese Service-Aufrufe, die Sie ohnehin durchführen müssen, um einen Dienst in Anspruch zu nehmen. Insofern müssen die alle etwas modifiziert werden. Dritter Schritt, also wir sind jetzt an der Stelle, er hat jetzt sein Sitzungsticket zurückgekriegt und kann sich jetzt anschließend an den Ticket-Granting-Server wenden, um ein konkretes Ticket für den Printer oder so zu kriegen. So, um das zu tun, muss er jetzt an den Ticket-Granting-Server eine Nachricht schicken: Ich will von diesem Dienst hier, dessen Identifier muss ich kennen, Print-Server oder was auch immer, für diesen Dienst möchte ich ein Ticket haben und zu meiner Authentisierung oder Berechtigung schicke ich dir daher das Ticket, was ich von dem Authentisierungsserver erhalten habe, was mich ausweist und außerdem noch den Authenticator, der nochmal die Angaben über die Identität des Benutzers enthält, um sozusagen deutlich zu machen, dass der das jetzt schickt, derselbe ist wie der da in dem Ticket beschrieben wird. Dieses Ticket ist ja nur für den Ticket-Granting-Server lesbar und da steht genau das drin, was wir auf der Folie vorher gesehen haben. Der Authenticator hier, der wurde von C erzeugt unter Benutzung, also verschlüsselt, mit dem Schlüssel, der jetzt symmetrisch für C und Ticket-Granting-Server zur Verfügung gestellt wurde und wo auch nochmal die ID des Clients, der Ort des Clients und ein aktueller Zeitstempel steht zum Zeitpunkt des Versendens dieser Nachricht. Der Ticket Granting Server, wenn er diese Nachricht erhält, kann das alles entschlüsseln und sieht die Identität zwischen diesen beiden Angaben und diesen beiden Angaben und weiß daher, aha, dieser Sender, der hier beschrieben ist, ist derselbe, der hier in dem Ticket bezeichnet wurde. So, C wollte hier ein konkretes Service-Ticket haben und das kriegt er hier auch vom Ticket-Granting-Server, verschlüsselt mit dem Schlüssel, den eben C und TGS gemeinsam haben, gibt es jetzt diese Nachricht, ein neuer Schlüssel, den C benutzen kann, um jetzt mit diesem Print-Service zum Beispiel zu kommunizieren, dann den Identifier von dem Client, wiederum ein neuer aktueller Zeitstempel und ein neues Ticket, was jetzt der Benutzer diesem Print-Server unter die Nase halten muss. In diesem Ticket, das ist wieder genauso aufgebaut wie dieses Ticket für den TGS, steht wieder der Schlüssel drin, der verwendet werden soll, dann die Angaben über den Benutzer, also seine ID, seine Netzadresse, dann die ID des Servers, der Zeitstempel zum Zeitpunkt der Erzeugung dieses Tickets und die Gültigkeitsdauer dieses Tickets. Das kann aber nur der Server lesen, nur der Print-Server. Für ihn hier, für C, ist das wiederum ein verschlossener Umschlag, den er nur zu präsentieren hat. Und wenn jetzt anschließend der Server S, wenn jetzt anschließend der Benutzer jetzt tatsächlich etwas drucken will, dann muss er wiederum dieses Ticket, was er gerade erhalten hat, weiterleiten und wieder seine Credentials, seinen Authenticator weiterleiten und der Server kann jetzt wiederum überprüfen, ob der im Ticket beschriebene identisch ist mit demjenigen, der da gerade seine Daten abgeschickt hat, also den Identitätsnachweis des Benutzers. Und nur wenn die übereinstimmen, dann wird der Service erbracht. Um das Ganze abzuschließen, und Sie sehen hier den gleichen Mechanismus wie vorhin beim Needham-Schröder-Protokoll, schickt zur Bestätigung der Server an den Client, verschlüsselt mit dem gemeinsamen Schlüssel, erzeugt vom Ticket-Granting-Server, diesen letzten Zeitstempel in dem Authenticator plus 1 an den Client zurück, worauf der Client weiß, aha, das ist frisch, das ist auch eine Antwort auf die Nachricht, die ich gerade da hingeschickt hatte. Okay. Das Ganze geht auch über Organisationsgrenzen hinweg. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier zwischen den Berliner Universitäten zusammenarbeiten wollen, da ist beispielsweise Studenten, die ja an der Humboldt-Universität studieren, aber trotzdem bei uns irgendwelche Kurse besuchen oder umgekehrt, dass man da gegenseitig Zugriff auf die Ressourcen erlaubt, dann würde das so funktionieren, dass wir unterschiedliche Realms haben. Eine Kerberos Realm A, das wäre die von der TU Berlin, und eine andere Kerberos Realm B, das wäre die von der Humboldt-Universität. Und wenn jetzt der TU-Student mit der auf Dienste der Humboldt-Universität zugreifen will, dann würde er sich bei dem eigenen Authentisierungsserver anmelden, würde dann für die Sitzung so ein Ticket bekommen von dem Ticket Granting Server, würde sich aber hier ein Ticket zur Benutzung eines fremden Ticket Granting Services holen und könnte dann mit Hilfe dieses Tickets, was er von dem TU-Server kriegt, sich Tickets für Dienste an der Humboldt-Universität besorgen. Fragen? Ja?
Wäre das möglich, wenn ein zweiter Client den ersten Client abhört, dass er nach dem zweiten Schritt, nachdem der erste Client sein Sitzungsticket und Zuschlüssel erhalten hat, kann er den theoretisch disconnecten und dann selbst den dritten Schritt fortsetzen?
Also hier sagen Sie, die Nachricht hier wird abgefangen.
Ja.
Gucken wir uns. Also öffnen kann er das nicht, weil es ja nur für den Client lesbar ist. Er könnte höchstens diese komplette Nachricht, ja, was soll er damit machen? Ist komplett verschlüsselt und ist erkennbar eine Nachricht, die vom Ticket-Server, vom Authentisierungsserver an den Client geschickt wurde. Also mit der kann er nichts anfangen. Und alle anderen sind durch entsprechende Mechanismen, gerade gegen dieses Replay, relativ gut geschützt.
Aber bei Dieter und Schröder, also bei dem Schritt, könnte man das machen, weil da kein Zeitstempel ist.
Bei Nitem Schröder.
Also kann jemand das abfangen und sich als A ausgeben zum Beispiel?
Wo, welche Nachricht kann er abfangen? Dieter? Die?
Weil da kein Zeitstempel existiert. Könnte sich jemand als A ausgeben?
Die kann er abfangen, ja. Und dann?
Dann könnte er sich als A ausgeben und dann weiß der Empfänger nicht, dass genau diesen Absender.
Ja, das Problem ist aber, er kann mit dem B ja nicht kommunizieren, weil er den Sitzungsschlüssel C nicht kennt. Ja. Also es gibt trotzdem noch subtile Probleme in diesen Protokollen. Das ist auch, ich weiß es nicht, welche Version von Kerberos ich da vorgestellt habe, 3 oder sowas. Inzwischen sind wir bei 5, 6. Und mit jeder Version wurden auch ein paar immer noch vorhandene Sicherheitsprobleme gelöst oder kleine Schlupflöcher, die noch existierten, dicht gemacht. So, dieses Kerberos kann dann benutzt werden, oder die Benutzung des Kerberos bedeutet, dass Sie alle Dienste, wie zum Beispiel so ein File-Service wie NFS, kerberisieren. Der Benutzer soll sich ja mit diesen ganzen Tickets da nicht rumschlagen müssen, das soll funktionieren und der soll aber seine ganz normalen Aufrufe benutzen. Deswegen muss man praktisch, und das heißt Kerberisierung, jeden Dienst um eine weitere schmale Schicht ergänzen, sodass dann in dieser schmalen Schicht gerade dieser Ticket- und Schlüsselaustausch stattfindet. Der eigentliche Benutzer aber seine ganz normalen Aufrufe tätigen kann, mit den ganz normalen Parametern, wie er es gewöhnt ist. Aber man muss einen gewissen Aufwand reinstecken, um eben sowohl bei den Servern als auch ja, bei den Servern eben diese Kerberisierung durchzuführen. Kerberos ist aber mittlerweile auch Bestandteil von Windows, sodass, wenn Sie hier mit Windows verteilt arbeiten, Sie davon ausgehen können, dass unter der Decke Kerberos seinen Dienst tut. Ja?
Die Informationen, welcher Benutzer jetzt welche Services in Anspruch nehmen kann, die nur auf dem Studium-Digitalik-Server kann, oder wie ich das verstanden?
Sie meinen jetzt Berechtigungen oder sowas? Das müsste der Ticket-Granting-Server wissen, wenn irgendjemand etwas nicht benutzen darf.
Also dass der Authentisierungsservice wirklich nur dafür zuständig ist, festzustellen, wer ist die Person, also die erste Authentisierung durchzuführen und dann die ganzen Rechte kennt der Authentisierungsserver auch gar nicht.
Aufgrund der Struktur muss er die nicht kennen, genau. Und da findet ja auch nirgendwo jetzt eine Weitergabe von Informationen statt, wo der Authentisierungsserver jetzt dem Ticket-Granting-Server sagen würde, der darf aber nur drucken und der darf irgendwie nicht aufs Dateisystem zugreifen. Das müsste dann hier abgefangen werden, wenn der irgendwie ein Ticket haben will, um auf NFS zuzugreifen und dann der Ticket-Granting-Server sagt, nee, darfst du nicht. Aber über Rechte reden wir jetzt hier gerade nicht, sondern im Wesentlichen nur über Authentisierung. Aber so müsste es dann laufen, wenn hier auch noch rechte Kontrolle stattfindet. Ja, weitere Informationen dazu. Das ist ein Buch über Biometrics, was ich mal durchgeblättert habe. Nicht mehr so ganz aktuell, aber die Verfahren haben sich nicht grundsätzlich geändert seither. Sie finden auch beim BSI beispielsweise Informationen über Biometrie. Und ich hatte ja diesen einen CT-Artikel erwähnt, ist schon 7 Jahre alt oder 6,5 Jahre alt, wo sie auf relativ einfache Weise diese damals verfügbaren Authentisierungstechniken wie Iris oder Fingerabdruck oder Handabdruck auf relativ simple Art und Weise aufs Kreuz legen konnten. Okay. Sonst noch Fragen? So, Bedrohungen. Wofür müssen wir uns denn schützen? Was sind denn die Sorgen, die wir haben als Benutzer? Man kann das in verschiedener Weise klassifizieren, zum Beispiel nach der Ursache der Gefahr oder nach der Wirkung der Gefahr. Wenn man nach Ursache klassifiziert, könnte man sagen, da gibt es unabsichtliche Fehler oder Gefahren und absichtliche. Bei den Unbeabsichtigten sind es eben entweder Hardwarefehler oder Softwarefehler oder häufig auch Bedienungsfehler. Bei den Softwarefehlern können es Entwurfsfehler, Implementierungsfehler, Konfigurierungsfehler sein. Bei den Beabsichtigten, ja, Sabotage, Spionage, nicht autorisierte Nutzung. Wenn man nach Wirkung klassifiziert, könnte es eben Zerstörung sein oder Modifikation oder Offenlegung von etwas, was geheim bleiben soll oder auch Verhindern von Nutzung, also die sogenannten Denial of Service Angriffe. Interessanter sind aber so diese gängigen Klassifikationen, wie sie auch in den Medien verwendet werden, und eine der größten Bedrohungen sind zweifellos Programmfehler, weil ja, obwohl wir uns seit Jahrzehnten große Mühe geben, Informatiker auszubilden, die korrekte Programme schreiben, uns dies nicht vollständig gelungen ist. Das heißt, Software enthält immer noch Fehler und nicht zu wenig. Und wenn Sie sich halt vorstellen, dass so ein Programmsystem wie Windows aus 60, 70, 80 Millionen Lines of Code besteht, dann können Sie sich schon vorstellen, dass da einige Zeilen drin sind, die nicht so korrekt sind. Für diese Programmfehler verwendet man üblicherweise den Begriff Bug. Also da ist eine Wanze in diesem Programm. Und Ja, gut, die entstehen entweder schon beim Entwurf oder erst bei der Implementierung. Solche Fehler werden dann irgendwann auch erkannt. Sie machen sich in einem Fehlverhalten des Programms bemerkbar, werden dann in der Regel dem Hersteller mitgeteilt. Und die Reaktion des Herstellers ist, dass er so bald wie möglich, und was das heißt, ist von Hersteller zu Hersteller verschieden, ob das Stunden, Tage oder Wochen sind, einen Quick Fix zurückschickt, das heißt ein Patch, eine Reparatur direkt im Maschinencode, im ausgelieferten Code dieses Programms. Deswegen ist es wichtig, dass Sie immer aktuell sind, was diese ganzen Security-Patches betrifft. In der nächsten Programmversion versucht man dann natürlich, diese bekannt gewordenen Fehler zu reparieren, zu beheben, wobei es ja doch immer wieder vorkommt, dass dadurch, dass man einen alten Fehler behebt, man einen, manchmal auch zwei neue Fehler einbaut, leider, sodass die Zahl der Fehler nicht notwendigerweise eine streng monoton fallende Funktion der Zeit ist. Wenn man Programme nach ihrer Fehlerhaftigkeit einschätzen möchte, dann ja, ist man eigentlich nur auf Mutmaßungen angewiesen. Man kennt vielleicht Qualitätsstandards des Herstellers. Man kann vielleicht auch aus der Komplexität des Codes, einfach aus der schieren Größe, Rückschlüsse ziehen auf die vermutliche Fehleranfälligkeit des Systems. Reife des Programms spielt eine Rolle. Wir haben ja ganz am Anfang von der Vorlesung mal den Begriff Bananensoftware erwähnt. Also Software, die grün, unreif ausgeliefert wird und wo der Käufer als Beta-Tester missbraucht wird. Das heißt, er muss dann sozusagen die ganzen Kinderkrankheiten dieses Programms ausbaden. Und insofern ist natürlich ein Programm, was schon seit 6, 8 Jahren auf dem Markt ist und schon viele Security-Patches hinter sich gebracht hat und eine erfolgreiche Release-Historie, in der Regel stabiler als eins, was neu auf den Markt kommt. Weswegen meine Mitarbeiter zum Beispiel erstmal 5 Jahre warten, bis sie ein neues Windows oder ein neues Office in Betrieb nehmen. Die arbeiten immer mit der vorletzten Version, weil die in der Regel stabiler ist als die frisch ausgelieferte. Manchmal gibt es auch so eine Fehlerhistorie, an der man eben auch etwas ablesen kann, aber Hersteller sind in der Regel nicht so offenherzig mit Angaben über die Fehlerhistorie ihrer Programme. Es gibt ein paar Untersuchungen. Hier eine ältere von Fenton and Olson, Quantitative Analysis of Faults and Failures in a Complex Software System. Dieses komplexe Software-System bestand aus Modulen. Und Sie sehen das hier, das sind Angaben in Lines of Code. Das heißt, 3 Module in Modulgrößen ungefähr 500 Zeilen, 15 Module mit etwa 1000 Zeilen und so weiter und so fort. Das heißt, die meisten waren so 1500, 2000 Zeilen lang. Und Sie sehen auch hier, wenn Sie da die Summe bilden, dass das ganze System aus über 100, zwischen 100 und 200 Modulen bestand und jedes so ein, ja, mehr als 1000 Zeilen groß, sodass Sie insgesamt dann schon auf ein paar 100.000 Lines of Code kommen für das ganze System. Hier sieht man auch die Faults per K-Log, also die Anzahl der Fehler pro 1000 Lines of Code, die interessanterweise mit der Länge des Codes gewachsen ist. Das heißt, kleinere Module waren auch in der Tat weniger fehlerbehaftet als größere Module. Selbst wenn man bereits hier die Dinge in berücksichtigt, also bereits durch die Größe dividiert und ist in gewisser Weise dadurch normalisiert. Es gibt Institutionen wie zum Beispiel Security Focus, bei denen solche Schwachstellen in vor allen Dingen Betriebssystemen gemeldet werden und die dann auch solche Vulnerability Statistics veröffentlichen, die üblicherweise die Tendenz haben zu wachsen, zumindest im generellen Trend. Da gibt es dann auch solche Angaben über die bekannt gewordenen Schwachstellen oder Verletzlichkeiten, hier jetzt von unterschiedlichen Betriebssystemen, über einen Zeitraum hier von 1997 bis 2001. Sie sehen hier diverse Unixe, hier sehen Sie alle Linuxe zusammen, also unabhängig jetzt davon, ob das jetzt Red Hat oder Caldera oder SUSE oder Mandrake oder sonst irgendetwas war. Und hier an der rechten Seite sehen Sie zum Beispiel Windows 95, 98 und hier NT 2000. Und ja, Sie sehen beispielsweise, dass jetzt Linux hier, auch wenn Sie das vielleicht nicht mögen, gar nicht so gut abschneidet, was die bekannt gewordenen Schwachstellen betrifft. Was man hier jetzt allerdings nicht sieht und was noch wichtig zu beurteilen ist, ja, ich kann es nicht ändern.
Windows in Summe.
Ha?
Also beide Windows-Grafenbalken in Summe sind aber auch...
Sind größer, ja. Aber man hätte sich vielleicht einen größeren Abstand erwartet. Aber die... Vor allen Dingen zu diesem Zeitpunkt, als Windows, als Microsoft noch nicht ihre Security auf ihre Fahnen geschrieben hatte. Was man hier allerdings nicht sieht, ist beispielsweise, wie lange es dauert, bis so ein Hersteller auf das Bekanntwerden einer Schwachstelle reagiert. Da gab es auch verblüffende Dinge. Also da war die Linux-Community in der Regel sehr viel schneller als zum Beispiel Firmen wie Sun oder Microsoft, wo es manchmal Wochen oder Monate gedauert hat, bis damals die Lücke geschlossen wurde. Was auch problematisch ist an dieser Aufstellung ist, dass hier einfach Vulnerabilities gezählt werden und nichts darüber ausgesagt wird, ob das jetzt schwerwiegende oder harmlose Schwachstellen sind, ob sie sich auf die Implementierung beziehen des Systems oder auf die Konfigurierung des Systems, was ja auch nochmal ein Unterschied ist, inwieweit diese Systeme, die diese Schwachstelle aufweisen, verbreitet sind und eben, was ich schon angesprochen hatte, wie lange es dauerte, bis das behoben wurde. Interessanterweise waren damals immer noch 30% dieser Schwachstellen verbunden mit dem sogenannten Buffer-Overflow-Problem, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen, und insgesamt 90% waren in die Kategorie Programmier- bzw. Entwurfsfehler einzuordnen. Buffer-Overflow, ein immer noch nicht überwundenes Sicherheitsproblem, bedeutet, dass bei einigen Programmiersprachen, also insbesondere C, C++, wenn man keine speziellen Maßnahmen ergreift, um das zu ändern, keine Prüfung der Parameter bei einem Prozeduraufruf stattfindet. Also da steht, ist ein Typ angegeben, irgendein 32-Bit-Integer, aber keiner prüft nach, ob dieses Ding wirklich ein 32-Bit-Integer ist, und das kann man deswegen ausnutzen, indem man also diese Nichtüberprüfung der Länge der Parameter kann man dazu ausnutzen, dass man überlange Parameter verwendet, die es eigentlich gar nicht so geben dürfte, und auf diese Art und Weise wesentliche Teile des Aufrufstacks überschreibt. Das muss man sich so vorstellen, wenn Sie da so einen typischen Adressraum haben und hier haben Sie Ihren Stack, dann wächst der und wenn Sie irgendwie eine Prozedur aufrufen, dann wird ja üblicherweise erstmal die Rücksprungadresse auf den Stack gelegt und dann kommen die lokalen Variablen für die aufgerufene Prozedur, vorher noch die Parameter für die Prozedur. Und wenn Sie da jetzt keine Längenüberprüfung durchführen, dann können Sie da irgendeinen String reinschreiben und das System klatscht das hier auf den Stack drauf. Und das bedeutet insbesondere, dass Sie auch die Rücksprungadresse überschreiben können. Wenn der dann also aus dieser Prozedur zurückkehren will, dann kennt er die Stelle der Rücksprungadresse und will darauf zugreifen. Da steht aber irgendein Wert drin, weil der überschrieben wurde. Und das wäre im allgemeinen Fall dann eben keine legale Adresse. Dann würde das Programm einfach abbrechen. Das ist an sich schon unangenehm, aber der eigentliche Trick besteht darin, dass Angreifer den Aufbau des Stacks genau kennen und deswegen diesen String, mit dem sie den Stack überschreiben, manuell so aufbauen, dass an dieser Stelle, wo er die Rücksprungadresse erwartet, eine andere Adresse steht innerhalb dieses Stacks. Eine Adresse eines Stücks Codes, den der Angreifer selbst da rein platziert hat. Das heißt, die legale Rücksprungadresse wird überschrieben durch eine andere Adresse auf ein Stück Code, was der Angreifer als Bestandteil dieser Parameterliste, dieser überlangen Parameterliste, da reingefieselt hat. Also normalerweise hier die Rücksprungadresse, die Übergabeparameter und lokale Parameter der aufgerufenen Prozedur. Und hier würde er also seinen Attack-Code durch Überschreiben reinbringen und an der Stelle, wo vorher die Rücksprungadresse war und wo dann der hier auch zurückspringen wird, wenn er diese Prozedur wieder verlässt, steht eben dann die Adresse, die dahin führt und dann wird das hier ausgeführt. Und das würde nicht passieren, wenn eben diese Programmiersprache bei jedem Prozeduraufruf sich die Parameter genau anschauen würde und solche Überschreibungen wahrnehmen würde. In Java kann Ihnen das nicht passieren und in C und C++ kann man auch entsprechende andere Bibliotheken verwenden, die dafür sorgen, dass eine entsprechende Parameterprüfung stattfindet, um genau sowas zu verhindern. Ich glaube, Jörg wird das mit Ihnen auch nochmal üben in den Übungen mit dem Buffer Overflow. So, andere Dinge, die es da in dem Zusammenhang gibt, sind Viren, Würmer, logische Bomben, Trapdoors, trojanische Pferde. Fangen wir mal mit dem trojanischen Pferd an. Das ist, Sie wissen, wo das herkommt, aus dem Trojanischen Krieg, wo die Griechen mit einem Riesenheer nach Troja gezogen sind, beziehungsweise mit ihren Schiffen gefahren sind, weil der trojanische Königssohn die schöne Helena, die Ehefrau des Königs von Mykene, geraubt hat. Und das lässt man sich nicht gefallen. Und deswegen führt man Krieg. Und der Krieg dauerte etliche Jahre lang und die Griechen kamen irgendwie nicht zu Potte. Und dann kam der listige Odysseus auf eine schlaue Idee und sagte, wir tun so, als ob wir abziehen und lassen ihnen ein nettes Geschenk zurück, nach dem Motto, Jungs, nichts für ungut. Wir haben es probiert, aber es hat nicht geklappt und ihr kriegt ihr noch ein Geschenk. Und dieses Geschenk war ein großes hölzernes Pferd, was man da zurückgelassen hat. Und die Trojaner haben sich gewundert, auch noch, dass sie noch ein Geschenk kriegen und haben dieses trojanische Pferd in ihre Mauern geholt. Und in diesem trojanischen Pferd waren eben 12 der besten griechischen Helden versteckt, die dann nachts die Klappe von diesem hölzernen Pferd aufgemacht haben, rausgeklettert sind, die Tore, Stadttore geöffnet haben und der Armee, die sich nur sozusagen hinter die nächsten Hügel zurückgezogen hatte, dann die Türen geöffnet hat. Also ein trojanisches Pferd ist etwas, was vordergründig einen nützlichen Zweck hat, etwas Positives, aber nebenbei noch einen schädlichen, tatsächlichen Zweck hat, den man normalerweise nicht erkennen kann. Also ein Programm, das über seine spezifizierte Funktion hinaus unzulässige und von dem Manipulateur beabsichtigte Nebenwirkungen hat. Zum Beispiel ein Copy-Programm, was neben der einen Kopie noch eine zweite Kopie anlegt für denjenigen, der das Copy-Programm geschrieben hat. Oder ein Webbrowser, der unbemerkt der Firmenleitung eine Nachricht schickt, wo die URL drin steht, die sie gerade angeklickt haben. Oder irgendwelche anderen Sachen, die sie sich ausdenken können. Wenn halt irgendwo da so eine zusätzliche Funktion drin ist, die nirgendwo spezifiziert war und in gewisser Weise einen Schaden ausführt. Solche trojanischen Pferde können überall drin stecken, in Scripts, in PostScript-Dateien, in irgendwelchen Mail-Attachments. Also insofern muss man allen Dingen, die einem da zugeschickt wurden, allen tollen Funktionen, allen schönen Bildchen oder Musikstückchen, die einem zugeschickt wurden, extrem misstrauisch sein, weil das ist, selbst wenn sie von Bekannten kommen, oft solche trojanische Pferde, weil die Tatsache, dass sie von einem Freund kommen, heißt noch lange nicht, dass der das explizit verschickt hat. Kann auch sein, dass sich auf dem Rechner ihres Freundes so ein entsprechendes Teil da breit gemacht hat, was jetzt die Liste der Kontakte oder das Adressbuch ihres Freundes benutzt, um sich selbst, also dieses trojanische Pferd, wiederum an alle dessen Bekannten zu verschicken. Die Klassifikation, was jetzt Wurm, was jetzt Trojaner ist, ist inzwischen etwas schwierig geworden und insofern sollte man da jetzt auch nicht auf exakte Definitionen pochen. Eine logische Bombe ist ein ganz normales Programm, was die spezifizierte Funktion ausführt, bis sozusagen eine ganz bestimmte Bedingung eintritt, die dann unerwartete Konsequenzen hat. Hier zum Beispiel ist so ein Fall, dass ein Mitarbeiter, Ludwig Bomber, der in der IT-Abteilung dieses Unternehmens arbeitet und beispielsweise an diesem Personalbuchhaltungssystem rumprogrammiert hat, dass der in den Code etwas eingebaut hat, dass sobald sein Name nicht mehr auf der Gehaltsliste steht, weil er gefeuert wurde, die Kundendatei beispielsweise gelöscht werden soll. Sie können auch irgendwie eine Bedingung reinsetzen oder irgendetwas anderes. Also wie halt so eine Bombe, die hochgeht, wenn irgendetwas, wenn sie getriggert wird, wenn sie ausgelöst wird durch irgendeine Bedingung. Trapdoors sind Eingänge in Systeme, die auch so nicht vorgesehen sind und von den Benutzern nicht bekannt sind, kommt häufig daher, dass Softwareunternehmen, um in der Lage zu sein, Fernwartung durchzuführen, solche Seiteneingänge in die Programmsysteme vorgesehen haben, um sich dann relativ schnell und unbürokratisch in das Kundensystem einloggen zu können. man kann das auch explizit da für andere Zwecke reinsetzen. Also in dem Fall mag es ja noch okay sein, obwohl der Kunde das natürlich wissen sollte, dass es diese Möglichkeit gibt. Und grundsätzlich ist halt so eine Trapdoor etwas, wo man einen normalerweise vorgesehenen Authentisierungs- und Autorisierungsprozess umgehen kann, wenn man weiß, wo diese Falltür, wo diese Trapdoor liegt und wie man sie benutzt.
Das ist ein Unterschied zur Backdoor? Also gibt es da einen Unterschied?
Nö. Backdoor, Trapdoor. Sehe ich keine. So, noch kurz zu Viren, spielen heute auch keine so große Rolle. Vor 20 Jahren war das noch Thema Nummer 1. Entwickelt wurden die ohnehin erst so in den Anfang 80er Jahre, im Prinzip erst als DOS-Betriebssysteme auf den Markt kamen. Damit kamen dann auch die Viren. Ist im Prinzip eine Befehlsfolge, zunächst mal im Maschinenbefehl, im Maschinenprogramm, die bewirkt, dass eine Kopie dieser Befehlsfolge in einem anderen Speicherbereich, in dem sie sich noch nicht befindet, abgelegt wird. Das heißt, eine Replikation, eine Selbstreplikation des Codes. Normalerweise besteht so ein Virus aus einer Kennung, zumindest für die etwas Fortgeschrittenen, die feststellen wollen, ist denn diese Datei schon mit mir infiziert oder nicht. Insofern muss der Virus sich selbst sozusagen identifizieren oder erkennen können. Dann gibt es so einen Reproduktionsmechanismus, der dafür sorgt, dass sich der Virus auch verbreitet. Dann muss aber nicht irgendeine Schadensfunktion da sein und dann irgendeine Art und Weise, wie man sich in diesem Wirtsprogramm, das man befallen hat, unsichtbar macht. Das heißt, er würde dann an der Stelle, nachdem er seinen eigenen Code ausgeführt hat, an den Anfang des Wirtsprogramms schreiben, dass das eine ganz normale Funktion ist. Ausführen kann. Es gab verschiedene Klassifikationen von solchen Viren. Eine etwas ältere Klassifikation unterscheidet Schalenviren, additive Viren und ersetzende Viren. Ich habe da so ein Bildchen dazu, wo man versucht, das zu erklären. Ein Schalenvirus ersetzt praktisch ein infiziertes Programm, sodass nicht mehr im Dateiverzeichnis nicht das Programm gelistet ist, sondern das Programm gelistet ist und aus diesem Virenprogramm heraus sozusagen das infizierte Programm aufgerufen wird. Ein additiver Virus ist einer, der sich an dieses Programm einfach hinten oder vorne dranhängt, wobei man jetzt unterstellt, dass in diesem System hier die erste Adresse, auch der erste Befehl ist, der ausgeführt werden soll, man dann an erster Stelle diesen Viruscode ausführt und dann wäre eben der Sprung auf das eigentliche Programm, das durch diesen Virus infiziert wird, was dann eben ganz normal ausgeführt wird. Das heißt, der Benutzer, der dieses Programm aufruft, würde hier nicht merken, oder jedenfalls nicht sofort merken, dass da was nicht in Ordnung ist, weil das infizierte Programm seine Funktion nach wie vor noch ausführt. Man würde allerdings merken, man würde es merken können, weil hier das Programm offensichtlich seine Länge geändert hat. Ein ersetzender Virus geht einfach so vor, dass er Teile des infizierten Programms mit sich selbst überschreibt, wodurch in vielen Fällen dann natürlich das Programm nicht mehr die Funktion erbringt, die es vorher erbracht hat, woran man es auch merken kann. Wenn man aber Glück hat und das nur ein paar Zeilen sind, merkt man es vielleicht doch nicht, je nachdem, welche Teile er da gerade durch Überschreiben erwischt hat. So, dann gibt es verschiedene Generationen. Die einfachen Viren bestanden im Wesentlichen nur aus Replikation und waren auch so dumm, nicht mal zu merken, ob ein Programm bereits durch sich selbst infiziert war. Das war dann sozusagen die zweite Generation. Dann gab es solche, die sogar versucht haben, ihre Entdeckung zu verhindern durch entsprechende Gegenmaßnahmen. Wie das genau geht, das hängt davon ab, was für ein Virustyp das jetzt war, ob das solche DOS-spezifischen Viren waren, betriebssystemspezifische Viren. Dann gibt es welche, die sich einer Entdeckung dadurch entziehen wollen, dass sie sich selbst modifizieren. Sie können ja durchaus, ohne die Programmfunktionalität zu ändern, durch entsprechende Sprünge oder so den Code ein bisschen spaghettiartig durcheinander wühlen, solange nur noch letztlich die Ausführungsreihenfolge dieselbe ist. Und da ja solche Virenscanner darauf beruhen, dass man so ein Virus einmal wahrgenommen hat und dann einfach einen Fingerabdruck dieses Virus erzeugt im Sinne einer Hash-Funktion und dann alle Dateien durchscannt und guckt, ob man diesen Fingerabdruck wiederfindet, würde bei so einer Selbstmodifikation, wenn der sich jedes Mal modifiziert bei jeder Reproduktion, würde dann immer was anderes herauskommen. Das heißt, man würde ihn auf diese Art und Weise nicht erkennen können. Und das kann man eben noch weiter treiben, dass sie sich echt auch selbst mutieren und verschlüsselte Versionen ihrer selbst als Payload enthalten. Oh, ich habe schon überzogen. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.